Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind zu diesem sehr besonderen Abend, zu so entsetzlichen, so traurigen Geschichten, die auch mich total sprachlos gemacht haben. Ich habe mich viel mit der Shoah in allen Facetten auch familiär intensivst beschäftigt, aber das ist nochmal so abgrundtief, dass mich das wirklich sprachlos gemacht hat und ich erst mal nachdenken musste, auch wie dieser Abend überhaupt zu machen ist. Und umso mehr freue ich mich, dass Sie heute da sind und dass Marc Aller auch bereit ist, über seine Geschichte bzw. die Geschichte seiner Familie zu erzählen. Auch von mir aus dafür einen herzlichen Dank, lieber Marc Aller. Lieber Marc Alain, Sie verstehen sehr gut Deutsch, dennoch, wir werden das Ganze auf Englisch machen. Sie sprechen auch sehr gut Deutsch und ich werde für Sie gerne auch hin und her übersetzen, ein wenig zusammengefasst. Vielleicht nur ein paar biografische Marken. Marc Alain Grumelin ist 1951 geboren in Frankreich, in Lille und ist seit Jahren einer, der auch, wenn ich es richtig verstanden habe, jedes Jahr zu dieser Gedenkfeier fährt, hier nach Hamburg und inzwischen auch einen großen Freundeskreis und ein großes Netzwerk an Menschen hier in Deutschland hat, die an diese Geschichten und Geschichte erinnern. Lieber Marc Alain, wann hat Ihre Familie von dem Schicksal Ihrer beiden Geschwister überhaupt erfahren? So, when did your family know about the story of your two, well, of your sister and brother?
In fact, it's we have to consider on the one hand my restricted family, that is to say, my mother, myself, my father, and a wider family. It is possible that some of my uncles who lived in Paris knew something, but they had decided to spare my mother and not to tell her that her children, that she had been hoping to see again since she lost them in late 1944. She lost sight of them. She was hoping that they would come back. So it was too difficult for them to tell her that they knew that they were dead. And my mother was collecting all kinds of papers. After she passed away, I looked through the boxes of newspaper clippings, of research she had done, and she was getting pretty close to knowing at least that maybe they were among this group of 20 children in Hamburg. In 1971, I found the newspaper clipping. She read about a ceremony being held in Hamburg in the memory of 20 children. The names did not appear on that clipping. And later on, she kept on searching and searching, but never had clear evidence what happened to them. It's only in 1981 that we received this letter here from Günther Schwarberg. The letter I can read it in German.
Let me maybe first translate briefly what you said.
Please do.
Vielleicht so viel. Marc Alain hat uns gerade erzählt, dass jenseits seiner Kernfamilie, Mutter, Vater und er, es auch einige Onkel gab in Frankreich, die den Krieg überlebt hatten und von denen er vermutet, dass die mehr wussten als seine Mutter zu dem Zeitpunkt über den Verbleib der Kinder. Aber sie haben sich offenbar bewusst dafür entschieden, die Mutter mit dieser Wahrheit oder von dieser Wahrheit zu verschonen. Die Mutter hat die Spur ihrer beiden Kinder 1944 verloren und sie hoffte immer nach dem Krieg, dass sie eines Tages zurückkommen würden. Was interessant ist, Marc Alain hat nach dem Tod seiner Mutter den Nachlass durchforstet und hat viele Dokumente gefunden. Er wusste, dass sie zu Lebzeiten alles Mögliche gesammelt hat, was irgendwelche Verweise auf den Holocaust gegeben hat. Und im Nachlass fand er eben dann unter anderem Zeitungsartikel, die von einer Gedenkfeier sprachen in Hamburg in Andenken an 20 ermordete Kinder. Mit anderen Worten, er hat gesehen, dass seine Mutter eigentlich schon recht nah an der Wahrheit dran war, aber sie hatte keine Beweise. Und 1981 erhielt dann die Familie bzw. die Mutter einen Brief von Günter Schwarberg, und diesen Brief hat er heute mitgebracht und würde ihn uns vorlesen.
In fact, it's a miracle that this letter reached my mother at all, because it was addressed to the name she was having in 1945, Frau Witonska, and it was addressed to an old address in Paris, which was the first address she ever had in Paris when she left Poland and joined the family that had survived in France. But it did reach her in October 1981, and Günter Schwarberg wrote, sehr geehrte Frau Witonska, bei der Durchsicht alter Akten finden wir einen Hinweis, dass Sie vor vielen Jahren nach den drei Kindern, etc., the names, wir können Ihnen über das Schicksal dieser Kinder Auskunft geben. Bitte schreiben Sie uns. And this is how she got in touch with Günther. Günther and Barbara Hüsing came to see her in Paris and told her the story. And this terrible story where she learned that her children were among the 20 children, that they died, how they died, what they had endured before. So all this at a time, and I tell you, it was a very, very difficult time for her.
Im Prinzip muss man erstmal voranschicken, war es ein Wunder, dass der Brief überhaupt bei seiner Mutter angelangt ist, weil er adressiert war an ihren alten Namen, Witonska, inzwischen hieß sie anders, und auch an die erste Adresse, an die sie gelangte, als sie nach dem Krieg nach Frankreich ging, wo die überlebende Familie hingegangen war. Und auch diese Adresse war nicht mehr aktuell im Jahre 1981. Aber der Brief erreichte sie also, und den hat er uns gerade netterweise vorgelesen. Danach gab es einen Besuch eben von Günter Schwarberg und Barbara, seiner Frau, und da wurde nochmal genau berichtet in Einzelheiten, was Günter Schwarberg herausfinden konnte über die Kinder. Und man kann sich vorstellen, dass ab diesem Zeitpunkt eine unglaublich schwere Zeit für die Familie begann. Nun sind Sie 1951 geboren, Marc Alain. Können Sie sich tatsächlich an diese Szene 1981 selbst erinnern? Oder waren Sie gar nicht dabei, als die Schwarbergs zu Ihnen kamen? Wer hat Ihnen von dieser Geschichte erzählt? Have you been there when the Schwarbergs came to visit your mother? You've been a young adult, about 30 years old. When did you get to know this family story?
I knew all of it at that time as well. My mother didn't speak about what she had gone through, the Holocaust. She only sometimes she hinted. I told you. In 1963, I was 12 years old, and she got very depressed and sad. It was only a few days after my birthday, and I asked her, what's the matter with you? Although most of the time I was discouraged to ask any question. Well, my father, my uncles would tell me, no, it's too painful, don't ask questions, we don't talk about this subject. But still, I couldn't resist. What's the matter? And she told me, 20 years ago exactly, I should have been shot My husband, Dr. Witonski, was shot in front of me together with 100 people. I managed to hide with the two children behind a tombstone, and by some miracle, they didn't shoot us and took us back to the ghetto. So there were hints, but I did not pursue, I didn't ask too much. And my mother would speak freely about her youth in Poland, family life, but didn't mention much about her marriage and children. So this is when I learned the most of the things. And then, as you said, I went through her papers and discovered how she had been busy looking at every source she could find, just to find out.
Ja, im Prinzip ist Marc Alain mit dem Schweigen aufgewachsen, wie in so vielen überlebenden Familien. Es gibt so die Extreme, das wissen Sie sicherlich auch, die Familien, die entweder unglaublich viel und nur über das eine sprachen, über die Shoah, und eben die anderen, die darüber schwiegen. Aber in dem Schweigen lag natürlich auch eine große Kraft und die Warnung, frag nicht, es ist zu schrecklich, dieses Einkapseln. Und diese Variante war es also, mit der er aufgewachsen ist. Dabei wusste er schon eine ganze Menge, sagt er. Aber er hat sich erinnert an eine Begebenheit, das war kurz nach seinem Geburtstag im Jahr 1963, ein paar Tage später gab es einen Tag, an dem seine Mutter unglaublich depressiv und ruhig und traurig war. Und er wagte eben zu fragen, was ist los mit dir? Und sie sagte nur ein ganz bisschen, wie sie immer nur, wenn überhaupt, so ein paar kleine Hinweise gab, aber nichts Großes erzählte. Aber in dem Fall tat sie es, und sie sagte, im Prinzip ist es heute mein 20. Geburtstag, denn ich hätte vor 20 Jahren erschossen werden sollen. Der Vater der zwei Kinder, die ermordet worden sind, ihr damaliger Mann, wurde bei einer Massenerschießung erschossen mit Hunderten von anderen Menschen, und sie hat es irgendwie geschafft, sich zu verstecken mit den zwei Kindern zwischen Grabsteinen und ist dieser Erschießung entkommen und durfte in Anführungsstrichen zurück ins Ghetto. Und daran hat sie gedacht. Das ist so eine Begebenheit aus seiner Jugend, an die er sich sehr intensiv erinnert. Wie er schon sagte, er wagte nicht zu fragen. Er wusste, dass es einfach zu schmerzhaft für seine Mutter ist. Aber seine Mutter hat, wenn überhaupt, gesprochen, dann über ihre Jugend, ihr Familienleben in Polen, eben vor dem Krieg. Alles andere wurde ausgeklammert. Und wie er schon vorhin sagte, im Nachlass der Mutter hat er dann aber festgestellt, dass sie sich unglaublich intensiv mit allem, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat, beschäftigt hat, um ja, dem großen Rätsel der Familie auf die Spur zu kommen. How do you cope with it nowadays? What does it mean for you, having such a story, such a family story? Wie also gehen Sie heute damit um, mit einer solchen Geschichte, Marc Alain? Do you talk to others? Do you go even to schools maybe to talk to pupils about this kind of story?
Well, I've made it my story now. It's my family history, so I have to live with it. I'm very glad that, thanks to Günther Schwaberg and the association, there is now a place. It's not really a grave, but this memorial is like a place to remember the children. I'm glad that we can go to these yearly ceremonies, and I keep in close contact with the other relatives of the other children. I consider you at the association, I consider all the other relatives to be my family. So it's, let's say, a help. I'm not alone.
Nun ist es nun mal seine Geschichte. Er muss damit leben. Da bleibt ihm leider nichts anderes übrig. Aber er ist unglaublich dankbar dafür, dass es einen Ort gibt, einen Erinnerungsort für diese Kinder. Er ist froh, dass es diese Art von Zeremonie gibt, jährlich, zu der er gerne kommt. Er ist froh, dass es die vielen anderen Verwandten von den Kindern gibt, mit denen man spricht, sich austauscht. Und inzwischen fühlt es sich so an, als sei es die eigene Familie, die man dort trifft. Was ich doch sehr interessant finde, Sie sind ehrenamtlich neben dem beruflichen Präsident von Givatra Viva Frankreich. You're engaged as a president of the French Friends of Givatra Viva. Kennen Sie Givatra Viva? Dann sollten Sie das kennenlernen. Ein großartiges Projekt im Norden Israels vielleicht. Lieber Marc-Alain, können Sie uns noch ein wenig darüber berichten? Es ist ein Begegnungsort, wo für die offene Gesellschaft, für eine diverse Gesellschaft in Israel-Palästina gearbeitet wird, mit Arabern, mit Juden, Israelis, Palästinensern, Christen, Moslems und allen Menschen, die eben in Israel leben, an einer Shared Society gearbeitet wird in Form von, Workshops und Begegnungen. Und ich würde ganz gerne wissen, sind diese beiden Dinge für Sie in irgendeiner Weise verbunden? Das Schicksal der eigenen Familie und Ihr Engagement für Givatra Viva. Do you see any kind of connections between this kind of family history and your engagement within Givatra Viva?
Yes, I think I can answer you in two different ways. When I asked my mother, how come you never told me all these stories, she said, I did it purposely so that you would not feel any hate inside you. So I've been raised this way, and I support anything that can avoid hate and instead encourage good relations between people. Thank you. Another way, what was very, very important for my parents all through my childhood was their them being attached to the country of Israel. And in a way, like a metaphor, they always spoke of Israel being their child. It was a young country that needed protection like a child, that needed help, financial help, all kinds, like a child does. Now my parents are no longer here. Israel is probably grown up, not exactly a child now. But I like to see Israel behaving in a way I can be proud of, and definitely Givatra Viva is something that I'm very proud of, because it's something that rings a bell with what I have in my heart myself.
Bemerkenswerterweise war es den Eltern immer ein ganz großes Anliegen, dass ihr Sohn nicht mit Hassgefühlen aufwächst. Und das ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt in seinem Leben gewesen. Sie hat gesagt, ich habe dir von dieser Geschichte nichts erzählt, weil ich nicht wollte, dass du eben Hassgefühle in dir entwickelst und in dir trägst. Und in der Tat, alles, was mit Hass zu tun hat, interessiert Marc-Alain Crumelin überhaupt gar nicht. Das ist die eine Geschichte. Er sagt, es gibt noch eine zweite dazu, dass Israel für seine Eltern immer eine sehr wichtige Rolle spielte, fast so wie ein Kind, das es zu pflegen, zu unterstützen galt in all den Jahren, und das haben sie auch aktiv gemacht. Inzwischen ist Israel jetzt kein ganz kleines Kind mehr, aber weiterhin kann man es in diverse Art und Weise unterstützen. Und weil es seinen Eltern so wichtig war, hat er diese Aufgabe übernommen, indem er genau das verbindet, was er uns anfangs gesagt hat, über den Hass, den er nicht säen möchte, im Gegenteil, dem er entgegenwirken will. Und da ist Givat Chaviva eine sehr schöne Angelegenheit, genau dies zu tun. Hier kommen Menschen miteinander ins Gespräch, begegnen einander. Und wer einander begegnet, hasst auch nicht. In der Regel sollte es zumindest so sein. Welche Gefühle, wenn wir schon beim Hass sind, haben Sie, Markale, wenn Sie nach Deutschland kommen? Auch wenn Sie sagen, Hass ist ein Gefühl, das Sie nicht spüren und ablehnen. Aber welche Beziehung haben Sie zu Deutschland, würden Sie sagen?
I've in fact never had any problem with the Germany I've known, mostly since I've started working. I started my professional life in the 1970s, the mid-1970s. I was an engineer, and we had many opportunities to travel to Germany, trying to do business, and we did. And the people I saw were my age. I mean, they were no more responsible than I was, so I had no problem at all. And tell you the truth, I liked working with them because they were they were very organized, and that's the way I like working too. And well, finally, and not from a professional standpoint, I have this funny thing. Once in a while, I used to wonder, well, if I didn't live in Paris, where would I like to live? Well, I've spent time in many places. I've spent time in London. I've spent time in the U.S., in Tel Aviv, in Israel, in other places around France, even on the French Riviera. But, well, one evening I was on business. I had meetings the next day in a small town near a powerful river. It was summertime. And I looked around me. I walked through town. It was small enough to be walked from one end to another, very quiet. I went to a concert in the evening. Then I had a cup of coffee near the river, and I saw young people passing by, beautiful young people jogging and cycling. And I had this strange feeling, maybe once in my life, wow, if I had to start all over again, I'd like to be here. And believe me or not, that little town in Germany was Bonn.
Ja, eine schöne Anekdote. Also zu der Frage zurück, Beziehung zu Deutschland. Er hatte niemals Probleme. Er war als Ingenieur schon in den 70er Jahren sehr viel mit Deutschland in Verbindung, arbeitstechnisch, und mochte es in der Regel auch sehr gerne, mit Deutschen zu arbeiten, weil sie so schön organisiert sind. Also das macht viele Sachen einfacher, vor allem wenn man miteinander arbeitet. Und es waren eben Menschen seiner Generation, denen er auch nichts vorwerfen konnte, sagt er. Das hat er immer sehr genossen, sehr geschätzt. Und es gibt dieses Gedankenspiel, ich glaube, das hat jeder von uns: wenn ich nicht hier leben würde, wo könnte ich denn noch leben, wenn ich die Chance hätte, nochmal zu sagen, ach, ich probiere es noch mal ganz woanders. Und er hat in vielen Teilen der Welt gelebt, in den USA, in London, Tel Aviv, in Frankreich, auch an verschiedenen Orten. Aber es gab dann tatsächlich eine Begebenheit vor einigen Jahren, als er an einem lauen Sommerabend an einem sehr großen, schönen Fluss hockte, in einem kleinen Städtchen, mittelgroß, was ihm doch sehr gefiel. Er ging abends zu einem Konzert, nahm dann ein Café am Wasser, sah die vielen schönen jungen Menschen joggen und Radfahren und dachte sich, das ist irgendwie ein Ort, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht sollte ich noch mal irgendwie auf die Idee kommen, was Neues zu probieren, hier mich anzusiedeln. Und es war, das haben Sie ja mitbekommen, Bonn, unsere ehemalige Hauptstadt. So viel dazu. Marc Alain, merci beaucoup. Vielen, vielen Dank.
Thank you, Shelley.
Und danke an Sie noch einmal für Ihre Anwesenheit.